Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute wieder dabei bist, bei unserer neuesten gedanklichen Erkundung. Mach es dir am besten richtig bequem.
Mhm.
Denn heute haben wir eine Mission vor uns, die wirklich komplett aus dem gewohnten Rahmen fällt.
Das kann man wohl laut sagen.
Normalerweise sitze ich ja hier und präsentiere dir einen riesigen Stapel von Akten. Dutzende wissenschaftliche Studien, ellenlange Artikel oder hunderte Seiten an dicht bedruckten Notizen.
Richtig, die dicken Wälzer.
Genau. Und wir wühlen uns dann durch diese Berge von Informationen, um irgendwie die wichtigsten Erkenntnisse für dich herauszufiltern. Aber heute liegt vor mir nicht mal ein halbes Blatt Papier.
Es ist eigentlich eher ein Zettel, oder?
Ja, genau. Ein winziger Zettel. Darauf steht ein einziger, extrem kurzer Text. Ein Zitat. Genauer gesagt, ein Aphorismus. Und ich verspreche dir, dieses kleine Stückchen Text hat eine solche analytische Sprengkraft, dass wir uns eine ganze Weile damit beschäftigen werden.
Also ich muss sagen, das ist in der Tat eine sehr willkommene Abwechslung. Wir neigen ja in unserer heutigen informationsgetriebenen Welt oft zu dem Glauben, dass Komplexität zwingend viele Worte braucht.
Mhm.
Also große Datenmengen und stundenlange Erklärungen. Aber die Literaturgeschichte zeigt uns da etwas ganz anderes.
Dass kürzer oft besser ist.
Absolut. Die tiefgründigsten Beobachtungen über unsere Gesellschaft, die Struktur unserer Sprache und letztlich unsere menschliche Natur verbergen sich nicht selten in den denkbar kürzesten Sätzen.
Ja.
Hilar zu entschlüsseln und mal die ganze Mechanik dahinter freizulegen.
Bevor wir uns jetzt gleich auf diesen Text stürzen, noch eine wichtige Einordnung für dich, der uns gerade zuhört. Es wird hier gleich um eine politische Figur gehen.
Mhm, wichtiges Thema.
Unser Ziel heute ist es aber nicht, diese politische Satire irgendwie moralisch zu bewerten. Wir wollen keine bestimmten Parteien kritisieren oder uns auf irgendeine politische Seite schlagen.
Nein, überhaupt nicht.
Wir betrachten das völlig neutral. Wir wollen rein objektiv entschlüsseln, welche rhetorischen und psychologischen Ideen der Autor in diesem Material verarbeitet hat.
Genau, wie diese Sprache an sich funktioniert.
Richtig. Die Quelle für unsere heutige Analyse ist nämlich eine ganz direkte Aufforderung an uns und natürlich auch an dich. Es ist ein Text aus Horst Winglers Verschmiede.
Ein sehr passender Name übrigens.
Finde ich auch. Die Anweisung dazu lautet schlicht, mach dir Gedanken zum folgenden Aphorismus. Also, bist du bereit? Stell dir mal ein Rednerpult vor. Die Kameras blitzen, die Spannung im Raum ist zum Greifen nah. Und dann fällt dieser Satz. Es muss alles völlig anders werden, sprach der Politiker, aber nur ein bisschen.
Ein brillanter, fast schon schmerzhaft präziser Moment.
Ich musste beim ersten Lesen auch direkt lachen.
Ja, das entweicht einem unwillkürlich. Ein kurzes Lachen oder zumindest so ein Schmunzeln. Aber hinter dieser scheinbar simplen Pointe verbirgt sich eine enorm komplexe architektonische Struktur.
Mhm.
Was hier auf wenigen Silben passiert, ist im Grunde die perfekte Sezierung einer bestimmten Art zu sprechen. Und was noch viel weitreichender ist, einer bestimmten Art die Welt zu betrachten.
Also lass uns das linguistisch mal auseinandernehmen. Was mir beim ersten Hören sofort auffällt, ist dieser unfassbar wuchtige Aufbau von Erwartungen im ersten Teil. Es muss alles völlig anders werden.
Ja, das ist massiv.
Das ist ja keine vorsichtige Bitte an irgendein Gremium. Das klingt nach der Sprache des ultimativen Umbruchs.
Einer Revolution fast.
Genau. Da schwingt eine gewaltige, revolutionäre Energie mit. Wie würdest du als Experte diese ersten Worte rhetorisch einordnen?
Wenn wir die Worte mal wirklich auf die sprichwörtliche Goldwaage legen, dann sehen wir hier eine absolute Eskalation der Verbindlichkeit. Es beginnt schon mit »es muss«.
Mhm.
Das ist keine Option. Das ist ein Imperativ, eine unausweichliche Notwendigkeit. Darauf folgt direkt das Wort »alles«.
Mhm.
Nicht nur ein Teil, richtig. Das ist ein Absolutivum, also ein Begriff, der wirklich keinerlei Raum für Ausnahmen, Graustufen oder Kompromisse lässt. Der Autor schreibt nicht einige Dinge oder die wichtigsten Aspekte, er schreibt alles.
Und dann kommt ja noch das völlig.
Genau, als ob diese Totalität nicht schon ausreichen würde, wird sie durch dieses Adverb völlig noch weiter verstärkt. Völlig anders.
Ist es schon fast redundant in seiner Härte, oder?
Es ist eine bewusste Übersteuerung. Kognitiv passiert in diesem Moment Folgendes bei uns. Unser Gehirn bereitet sich beim Hören dieses ersten Halbsatzes auf einen radikalen Paradigmenwechsel vor.
Mhm, Alarmstufe Rot quasi.
Exakt. Das mentale System schaltet auf Alarmbereitschaft, weil uns signalisiert wird, dass der aktuelle Status quo, in den nächsten Sekunden komplett eingerissen wird.
Man sieht förmlich die wehenden Fahnen und hört die Trommeln der Veränderung. Und dann kommt das Komma.
Eine ganz kurze Atempause.
Ja, und der zweite Halbsatz folgt, aber nur ein bisschen. Es fühlt sich an, als würde man einen riesigen Heißluftballon, den man gerade mit dröhnendem Getöse bis zum Äußersten aufgeblasen hat, nicht mit einem großen Knall platzen lassen,
sondern die Luft entweicht mit einem ganz leisen, weinerlichen Geräusch.
Genau. Einfach so. Was genau löst dieser harte Kontrast in uns aus?
Das ist linguistisch gesehen der eigentliche Fallstrick, über den wir stolpern sollen. Wir haben es hier mit einem meisterhaft konstruierten Paradoxon zu tun.
Okay, erklär das mal genauer.
Also, das absolute Wort alles, das wir ja gerade analysiert haben, prallt hier völlig ungebremst auf eine Verkleinerungsform.
Das Diminutiv.
Richtig, auf das Diminutiv ein bisschen. Dieser paradoxe Bruch zwingt den Zuhörer unweigerlich dazu, gedanklich kurz innezuhalten. Das menschliche Gehirn versucht nämlich instinktiv, diese beiden extremen Konzepte logisch zusammenzubringen.
Also die totale Revolution auf der einen Seite und die minimale Anpassung auf der anderen.
Genau. Und da das unmöglich ist, scheitert der Verstand für den Bruchteil einer Sekunde.
Ah, und in diesem Moment des Scheiterns entsteht dann die Komik.
Ganz genau. Das Lachen ist eigentlich eine Übersprungshandlung unseres Gehirns, das gerade einen logischen Kurzschluss erlebt hat.
Das ist faszinierend. Wenn ich in diesem Zusammenhang an den Namen der Quelle denke, also Horst Winklers Verschmiede, dann habe ich da direkt ein sehr physisches Bild im Kopf.
Eine Schmiede?
Ja, extreme Hitze, glühendes Metall, schwere Hämmer. Wie passt so ein archaisches, grobes Bild zu dieser feinen, fast chirurgischen Art von Text?
Ich finde, die Metapher der Schmiede trifft das Wesen eines solchen Aphorismus erstaunlich gut. Schau mal, einen ganzen Roman über die Widersprüchlichkeit politischer Rhetorik zu verfassen, das ist eine handwerkliche Leistung, die vor allem Ausdauer erfordert.
Mhm.
Aber diese gesamte soziologische Komplexität auf gerade einmal 13 Worte zu reduzieren, sodass der Satz sich unauslöschlich im Gedächtnis festsetzt, das ist die wahre Kunst des Verdichtens.
Man muss alles Unnötige wegschlagen.
Richtig. In einer Schmiede wird ein grobes Stück Material immer wieder erhitzt, gefaltet und mit enormem Druck bearbeitet, bis wirklich jede porentiefe Verunreinigung, jedes überflüssige Gramm Material weggebrannt ist.
Am Ende bleibt nur dieses extrem harte, scharfe Werkzeug übrig.
Genau das passiert beim Schreiben eines Aphorismus. Er verzeiht absolut keine Fehler. Würdest du zum Beispiel ein bisschen durch ein neutraleres Wort wie etwas ersetzen?
Aber nur etwas? Ja, das klingt irgendwie nicht so lustig.
Eben. Der Rhythmus wäre zerstört und die Pointe stumpf. Die Verschmiede hat hier im wahrsten Sinne des Wortes Maßarbeit geleistet.
Das bringt uns direkt zum nächsten logischen Schritt unserer Erkundung heute. Lass uns den Fokus mal von den Worten auf den Akteur in diesem Text verschieben.
Auf den Politiker.
Richtig, sprach der Politiker. Ich muss gestehen, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich sofort, naja klar, wieder so ein zynischer Seitenhieb.
Mhm.
Aber machen wir es uns da nicht ein bisschen zu einfach? Unterstellen wir hier nicht jedem Menschen, der ein öffentliches Amt bekleidet, reine Manipulation und Inhaltsleere?
Das ist ein sehr legitimer Einwand und wichtig für unsere neutrale Betrachtung. Wenn wir den Satz nur als flachen Witz über, sagen wir mal, die da oben lesen, verschenken wir sein eigentliches Potenzial.
Wir müssen tiefer graben.
Absolut. Es geht hier nicht um eine platte Verurteilung, es geht um die Beobachtung einer strukturellen Notwendigkeit. Wir müssen uns die Frage stellen, warum ist der fiktive Politiker in unserem Text geradezu gezwungen, exakt auf diese widersprüchliche Weise zu sprechen?
Gezwungen? Das klingt, als hätte er keine Wahl.
Hat er oft auch nicht. Das hat weniger mit individueller Bösartigkeit zu tun, als vielmehr mit der unlösbaren Natur von Führungsaufgaben in komplexen Systemen.
Okay, das musst du genauer erklären. Wenn ich an komplexe Systeme denke, habe ich sofort das Bild von massiven Umstrukturierungen im Kopf.
Lass hören.
Nehmen wir mal gar keine Politik, sondern einfach eine große traditionelle Organisation. Ein riesiger Konzern, der seit Jahrzehnten Autos baut und jetzt plötzlich auf Elektromobilität und Software umstellen muss.
Ein sehr aktuelles Beispiel, ja?
Wenn du da als Führungskraft auftrittst, stehst du doch vor einer Wand aus völlig unterschiedlichen Erwartungen?
Eine hervorragende Analogie. In solchen Makrosystemen, sei es nun ein Staat oder eben ein Weltkonzern, bilden sich bei jedem anstehenden Wandel sofort zwei grundverschiedene, unversöhnliche Lager.
Die Erneuerer und die Bewahrer.
Genau. Auf der einen Seite hast du die Visionäre. Sie analysieren die Lage und rufen, wir verlieren den Anschluss. Die alten Strukturen sind obsolet. Wir brauchen radikale Disruption. Alles muss anders werden.
Und wenn du denen nicht zuhörst, laufen sie weg.
Richtig. Wenn du als Führungsperson dieser Fraktion nicht signalisierst, dass du ihren Dringlichkeitsappell verstanden hast, entziehen sie dir das Vertrauen.
Das deckt aber ja nur die eine Seite der Medaille ab. Auf der anderen Seite sitzen in so einem Konzern vielleicht Tausende von Mitarbeitern, die Mitte 50 sind, die ihre Abteilungskultur lieben und ihre festen Abläufe haben.
Für die ist Disruption ein Schimpfwort.
Ja, für die bedeutet das Wort nicht Innovation, sondern nackte Existenzangst. Die rufen dann, Moment mal, wir haben das hier über Jahrzehnte erfolgreich aufgebaut, bloß keine unkalkulierbaren Experimente.
Diese Bewahrerfraktion will absolute Stabilität. Und hier offenbart sich das Dilemma der Führung. Wer in einer Position ist, in der er Mehrheiten organisieren oder große Kollektive zusammenhalten muss, steht vor der Quadratur des Kreises.
Er muss beide Seiten irgendwie glücklich machen.
Er muss die Erneuerer mobilisieren, ohne die Bewahrer in Panik zu versetzen. Und genau an diesem Punkt setzt der Satz aus der Verschmiede an.
Er demaskiert diesen Versuch.
Ja, auf fast schon schmerzhafte Weise. Er demaskiert den rhetorischen Taschenspielertrick, der genutzt wird, um diese unvereinbaren Erwartungen zeitgleich zu befriedigen.
Logisch betrachtet ist der Satz, wie wir festgestellt haben, purer Unsinn.
Purer Unsinn, ja. Aber emotional betrachtet ist er ein hochgradig effektives Steuerungsinstrument.
Das heißt, die Absurdität der Sprache ist gar kein Versehen des Redners, sondern das eigentliche Werkzeug?
Völlig richtig. Der Redner nutzt hier die Sprache, um beim Zuhörer ganz gezielt eine kognitive Dissonanz zu erzeugen und sie im selben Atemzug wieder aufzulösen.
Kognitive Dissonanz, das ist dieser unangenehme innere Konflikt, oder?
Genau. In der Psychologie beschreibt es den Zustand, wenn wir mit zwei völlig unvereinbaren Informationen konfrontiert werden. Der Politiker in unserem Text gibt der ersten Gruppe die lauten, starken Worte, alles, völlig anders.
Das erzeugt bei den Erneuerern das wohlige Gefühl von Handlungsstärke.
Exakt. Und noch bevor die Bewahrer aufschreien können, liefert er die rettende Einschränkung. Nur ein bisschen. Beide Seiten extrahieren aus diesem einen Satz genau das, was sie hören möchten.
Jeder pickt sich seine Wahrheit raus.
So ist es. Der logische Widerspruch wird einfach durch die emotionale Melodie der Worte übertüncht.
Weißt du, je länger ich diese Mechanik betrachte, desto mehr beschleicht mich da allerdings ein Verdacht.
Welcher Art?
Naja, wir sitzen jetzt hier in unserer gedanklichen Erkundung, sezieren diesen Aphorismus und zeigen gewissermaßen mit dem Finger auf diesen archetypischen Rhetoriker da vorne.
Mhm.
Aber die Aufgabe, die uns Horst Winkler mit auf den Weg gegeben hat, lautete ja, mach dir Gedanken zum folgenden Aphorismus. Er hat nicht gesagt, lach über den Politiker.
Das ist ein sehr wichtiger Unterscheidungspunkt.
Lachen wir in dem Moment, wo wir den Satz hören, wirklich über die anderen? Oder ertappen wir uns da nicht eigentlich selbst?
Wenn wir diesen Gedanken zulassen, dann stoßen wir zum wahren philosophischen Kern des Textes vor. Der fiktive Politiker in dem Zitat existiert ja nicht im luftleeren Raum.
Er spricht zu uns.
Er ist vielmehr ein Resonanzboden für die Gesellschaft, zu der er spricht. Die Sprache, die er wählt, ist eine direkte Antwort auf unsere kollektiven Wünsche.
Er liefert nur, was wir bestellen.
Ganz genau. Er spricht in Paradoxien, weil wir als Zuhörer unbewusst genau diese Paradoxien einfordern. Der Aphorismus hält uns einen Spiegel vor und zeigt uns ein zutiefst menschliches, psychologisches Grundbedürfnis.
Das ist ein wirklich faszinierender Perspektivwechsel. Weg von der systemischen Betrachtung da oben, hin zu uns selbst im Alltag.
Es betrifft uns alle.
Und wenn wir mal ehrlich sind, wir alle kennen dieses Muster aus unserem eigenen kleinen Kosmos. Wie oft fordern wir radikale Veränderungen für uns selbst?
Oh, ständig.
Man steht morgens vor dem Spiegel oder sitzt abends frustriert auf dem Sofa und denkt, ich muss mein Leben komplett umkrempeln. Diese Situation muss sich von Grund auf verändern.
In meinem Job muss endlich alles anders werden.
Ja, meine Ernährung, meine Gewohnheiten, alles auf Null. Wir berauschen uns förmlich an diesen absoluten Begriffen, weil sie uns für einen kurzen Moment das Gefühl geben, mutig und handlungsfähig zu sein.
Die Tragik der menschlichen Natur liegt jedoch in dem Moment, der auf diesen Rausch folgt.
Die Umsetzung.
Die ungeschminkte Realität der Veränderung. Jede echte, fundamentale Transformation ist anstrengend. Sie erfordert Opfer, sie ist extrem unbequem und vor allem bringt sie Unsicherheit mit sich.
Da meldet sich dann unser Überlebensinstinkt.
Richtig. In der Verhaltensökonomie spricht man hier von der Verlustangst, der sogenannten Loss Aversion. Der Schmerz über das, was wir durch eine Veränderung aufgeben müssen, wiegt psychologisch oft schwerer als die Freude über das, was wir theoretisch gewinnen könnten.
Selbst wenn wir schlechte Gewohnheiten aufgeben.
Selbst dann. Wir wollen das glänzende Resultat der Veränderung, aber wir scheuen den dunklen, schmerzhaften Prozess dorthin.
Und genau an dieser Stelle kommt das aber nur ein bisschen ins Spiel.
Da ist es wieder.
Es ist unsere ganz persönliche Komfortzone. Es fungiert als unser mentaler Schutzschild gegen die harte Realität der Konsequenzen. Nehmen wir doch mal ein ganz klassisches Beispiel, das wahrscheinlich jeder kennt. Der Vorsatz fürs neue Jahr.
Oh ja, der Klassiker.
Du beschließt am 31. Dezember, ab morgen dein Leben zu optimieren. Jeden Morgen um 5 Uhr aufstehen, 10 Kilometer joggen, danach eine eiskalte Dusche und eine halbe Stunde Meditation.
Alles muss anders werden.
Exakt. Du bist abends beim Schlafengehen extrem motiviert. Du spürst diese wuchtige Energie. Und dann, ein paar Stunden später, klingelt um 5 Uhr der Wecker.
Und die Realität schlägt zu.
Es ist pechschwarz draußen. Das Bett ist wunderbar warm. Der Boden ist eisig kalt. Und plötzlich, wie aus dem Nichts, fängt das Gehirn an zu verhandeln.
Es sucht nach dem Bisschen.
Ja. Es sagt dann, okay, vielleicht reicht es auch, wenn ich heute Nachmittag nach der Arbeit eine kleine Runde spazieren gehe. Aber nur ein bisschen. Wir wollen die große Revolution unseres Lifestyles, solange wir danach immer noch pünktlich unseren gewohnten, gemütlichen Kaffee trinken können.
Und bloß nicht frieren müssen. Ein sehr anschauliches Bild. Lass uns das noch auf eine etwas komplexere Ebene heben. Wieder zurück in die moderne Arbeitswelt.
Gerne.
Wie oft erleben wir genau dieses Phänomen bei sogenannten Change-Prozessen in Unternehmen? Die Belegschaft fordert lautstark, wir brauchen flache Hierarchien. Wir müssen agiler werden. Die alten Silos müssen eingerissen werden.
Und alle nicken in den Meetings begeistert mit.
Alle sind dafür. Aber in dem Moment, in dem die flache Hierarchie bedeutet, dass der eigene, hart erkämpfte Titel auf der Visitenkarte wegfällt.
Oder dass der reservierte Parkplatz plötzlich für alle freigegeben wird.
Genau, dann ändert sich die Tonalität schlagartig. Dann heißt es plötzlich, natürlich wollen wir Agilität, aber doch bitte mit klaren Zuständigkeiten und Beibehaltung meiner Privilegien.
Wir verlangen nach dem Neuen, solange es sich exakt so anfühlt wie das Alte.
Exakt das.
Das wirft wirklich ein völlig neues Licht auf diesen winzigen Text. Der Redner da vorne am Pult ist also gar nicht der gerissene Manipulator, der uns gegen unseren Willen täuscht.
Nein.
Er ist vielmehr der Erfüllungsgehilfe unserer eigenen geheimen Widersprüche. Er liefert uns die Illusion des Fortschritts bei gleichzeitiger Garantie absoluter Bequemlichkeit. Wahnsinn.
Es ist ein genialer Mechanismus.
Aus einem Satz, über den man im ersten Moment wirklich nur flüchtig lacht, entfaltet sich hier plötzlich eine messerscharfe Psychoanalyse unseres eigenen Verhaltens.
Und genau das demonstriert diesen unschätzbaren Wert der Reduktion, den wir ja eingangs erwähnt haben.
Die Schmiede.
Die Schmiede, ja. Wir bewegen uns täglich durch einen so dichten Nebel aus Informationen, stundenlange Reden, endlose Debatten auf Social Media, überkomplexe Argumentationen.
Man verliert leicht den Überblick.
Oft verlieren wir in diesem Rauschen den Blick für die eigentlichen Mechanismen. Und solche perfekten Aphorismen sind das effektivste intellektuelle Gegengift. Sie wirken wie ein kognitiver Filter.
Mhm.
Wer diesen Mechanismus einmal verstanden hat, also das laute Fordern des Absoluten und das leise Einfordern des Bekannten, der wird die Welt mit anderen Augen sehen.
Man erkennt das dann überall.
Plötzlich siehst du diese Absurdität in den Abendnachrichten, in den Strategie-Meetings im Büro und eben nicht zuletzt im eigenen inneren Monolog.
Es schärft ungemein das Gehör für die feinen Zwischentöne der menschlichen Widersprüchlichkeit.
Absolut.
Und das bringt uns auch schon ans Ende unserer heutigen, sehr fokussierten Mission. Wir haben gesehen, welch enormes Gewicht in nur 13 Wörtern stecken kann, wenn sie in der richtigen Schmiede geformt wurden.
Es war mir eine Freude, das mit dir zu zerlegen.
Ebenso. Deshalb möchte ich mich heute von dir, lieber Zuhörer, mit einem finalen, vielleicht ein wenig provokativen Gedanken verabschieden.
Da bin ich gespannt.
Wir haben jetzt intensiv darüber nachgedacht, wie Führungskräfte, Gesellschaften und wir selbst vor den Konsequenzen echter Veränderung zurückschrecken. Nimm diese Beobachtung doch mal ganz aktiv als Werkzeug mit in deine nächste Woche.
Das ist eine gute Idee.
Wenn dir das nächste Mal, sei es in einer hitzigen Diskussion im Job, bei einem Streit über gesellschaftliche Entwicklung oder auch nur bei deinen eigenen Plänen für die Zukunft, lautstark forderst, dass sich etwas drastisch, fundamental und völlig verändern muss, halte für eine einzige Sekunde inne.
Einfach kurz stoppen?
Horch tief in dich hinein und frag dich ganz ehrlich selbst, fügst du im Gedanken, ganz leise und heimlich, nicht vielleicht auch hinzu, aber bitte nur ein bisschen. Denk mal drüber nach. Hören uns beim nächsten Mal. Bis dann.